Also ich finde es auch, glaube ich, fast gruselig, wenn jemand irgendwas Neues macht und dann gar nicht das hat, ja, oder? Ja, voll.
So wie Friedrich Merz zum Beispiel.
Friedrich Merz zum Beispiel.
Nee, Bundeskanzler kann ich.
Kann ich
gar nicht. Hab noch kein Regierungsamt inne gehabt. Bundeskanzler mache ich.
Das, das ist gar kein Problem. Das moderiere ich dir weg.
Kanzler ich dir weg.
Einmal schon weggekanzelt. Also es ist halt immer die Frage, kommt es daher, dass ich nicht aus einer akademischen Familie komme?
Ja,
weil das ist auch...
Auch ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, also deswegen... Also oft, wenn es so im Studium war, war es, glaube ich, bei mir eher so, boah, ich weiß das alles nicht, kenne das alles nicht. Aber von anderen Professoren, da muss ich nicht gendern, die zu Besuch kamen, die dann, wenn ich im Labor war und ich denen eine Laborführung geben sollte, dann gesagt haben, sollen wir warten, bis dein Kollege kommt, der die Laborführung dann machen kann.
Boah,
ja.
Ekelhaft.
Eklig, ne?
Was los Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hey ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu Was los Wissenschaft. Ich bin Lisa, bei mir ist Jan. Er sitzt mir gegenüber. Hi Jan.
Hallo Lisa.
Jan ist Psychologe und ich bin Physikerin und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Das machen wir immer abwechselnd mit und ohne Gast und heute sind wir zu zweit und sitzen uns gegenüber. Sehr schön.
Ja, finde ich auch. Ich bin so ein bisschen eingemockelt, ich habe mir so ein bisschen die Decke geschnappt, so eine kleine Wolldecke und habe die so um mich geschlagen, weil mir ein bisschen kalt ist.
Ja, Jan, ist ein bisschen kalt. Ich wohne in einem Altbau und es zieht extrem hier überall. Es ist immer sehr kalt hier leider.
Aber phasenweise. Es geht dann auch, also es wird dann schon auch warm.
Ich verstehe auch noch nicht so ganz, wie die Heizung funktioniert.
Ja. Aber du wohnst auch erst seit
anderthalb Jahren
anderthalb Jahre hier.
Nee, seit 2 Jahren sogar schon. Ja. Wahnsinn.
Ja, gut, das kommt dann mit der Zeit.
Es kommt mit der Zeit. Werde ich mich dran gewöhnen.
Aber es ist nicht ungemütlich hier, das will ich auch nochmal sagen. Es ist gemütlich hier. Mir ist nur auch schnell kalt.
Danke.
Das ist familiär bedingt. Das ist bei allen bei uns so.
Das ist in der Rudloff-Familie so, dass einem kalt wird schnell.
Und in der Kunst, also mein Papa auf jeden Fall, mein Papa ist ja Kunst, meine Mama ist Rudloff, da ist das auch so.
Kunst.
Kunst.
Ah, Kunz.
Ja.
So wie Hinz und Kunz.
So wie so
jeder sagt den
Joke. Ach, so wie Hinz und Kunz. Ja. Sagen wir mal jeder über 30.
Okay. Wow, danke. Jan ist sehr obsessed damit, dass ich ein Jahr älter bin als er. Fast zwei Jahre älter.
Ja. Ich bringe den jugendlichen Vibe hier rein.
Wow.
Wie geht's denn dir?
Im Alter lernt man sich nicht mehr so zu beklagen.
Knochen tun weh.
Nee, ich habe so ein bisschen Nachmittagstief, glaube ich. Ich bin ja nicht so eine Morgenperson und auch nicht so. Nachmittags ist bei mir am allerschlimmsten eigentlich.
Finde ich so eine Morgenperson.
Morgen und
abends auch nicht so. Nachmittags schwierig.
Ist immer schwierig. Nee, ich bin ja eher so, abends geht es bei mir nochmal, kriege ich nochmal so einen richtigen Energieschub und davor ist immer so ein richtiges Tief und da befinden wir uns gerade.
Nee, also Lisa befindet sich da, weil ich bin total, ja. Ich habe eigentlich nachmittags eine ziemlich produktive Phase.
Okay.
Wir haben es gestern Abend gemerkt, wir haben nämlich gestern Abend auch Podcast aufgenommen. Und Lisa wollte dann um 21 Uhr noch eine Folge machen und ich war so, nee. Und dann haben wir Sex in the City geguckt.
Ja, dann haben wir Sex in the City geguckt und wir haben davor aber auch noch Fotos gemacht. Ich habe dich noch zur Arbeit gezwungen.
Ja. Ja, gut. Ich werde hier regiert mit harter Hand.
Genau, so sieht es aus.
Wir haben heute ein Thema mitgebracht, das uns beide schon regelmäßig beschäftigt. Und das wir erst vor kurzer Zeit mal wieder erlebt haben, nämlich als wir den Podcast gestartet haben.
Mhm.
Wenn man so einen Podcast startet und noch keinen Podcast gemacht hat, kann man sich vorstellen, dass man da erstmal so denkt, kann ich das überhaupt,
ja. Man muss aber zur vollen Transparenz sagen, dass Jan schon mal einen Podcast hat.
Ja, das muss man leider zur vollen, nee, nicht leider. Ich stehe dazu.
Du stehst dazu.
Ich stehe nur nicht zu allen Folgen, aber es sind auch nicht mehr alle Folgen online und ich sage auch nicht, wie man den findet.
Ja, ich wollte gerade sagen, er steht dazu, aber er weigert sich auch, mir persönlich den Namen des Podcasts mitzuteilen. Aber ist egal.
Man findet ihn auch nicht mit meinem Namen. Also ihr könnt es ruhig probieren, ihr werdet nicht fündig werden.
Sehr schön.
Aber viele Grüße an Julius, mit dem ich den zusammen gemacht habe.
Aha, Julius in eurem Fall, egal. Naja. Ja, also natürlich, als wir angefangen haben, den Podcast uns zu überlegen, dachten wir so, schaffen wir das überhaupt? Und so, vielleicht klingen wir total doof, vielleicht sind unsere Geschichten nicht interessant genug, vielleicht sind die Sachen, die wir aussuchen, nicht interessant genug. Vielleicht sind wir nicht gut im Interviewen mit den Gästen. Ja, also da gab es schon viele Selbstzweifel auch davor. Ja. Die auch nicht ganz, also ich will jetzt nicht so mich hier hinstellen und sagen, ah, aber das ist alles vorbei. Sondern es ist natürlich immer noch ein Thema, das mich zumindest auf jeden Fall beschäftigt und Jan wahrscheinlich auch, dass man schon immer noch denkt, naja, kommt das so gut an und so? Schafft man das überhaupt? Kann man das? Ja.
Total, voll. Es wird aber ein bisschen besser. So mit der Zeit.
Mit der Zeit wird es besser.
Es wird etwas besser mit der Zeit. Genau, und wir haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Vielleicht habt ihr auch schon, na gut, ihr habt den Folgennamen, seht ihr natürlich. Aber es geht heute um das Imposter-Syndrom.
Wolltest du es mit mir zusammen sagen? Nee, oder warum hast du mich so erwartungsvoll angeblickt?
Ich weiß nicht. Fand's aber schön. Also Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom. Ich finde es ein bisschen schwieriges Wort. Syndrom. Darüber sprechen wir heute. Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich wo ihr vielleicht schon mal so drüber gestolpert seid. Das ist schon sowas, was in den Medien, glaube ich, viel diskutiert wird. Gibt es auch viel auf YouTube zu, zum Beispiel.
Ja.
Gibt auch viele Stars, die sagen, dass sie das hätten, also dass sie darunter leiden würden. Ja.
Wer denn?
Michelle Obama zum Beispiel.
Okay.
Naja, googelt einfach mal Imposter-Syndrom und dann werdet ihr sehr schnell merken, ah, das haben auch Friedrich Merz hat es, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das Gegenteil.
Das ist das Gegenteil.
Ja, genau.
Ja, und was ist es überhaupt? Was ist das Imposter-Syndrom? Jetzt haben wir schon viel drüber geredet oder ein paar Sätze drüber verloren. Was ist es denn überhaupt? Und es ist eigentlich das, was man so erwarten würde, nämlich starke Selbstzweifel an den eigenen Fähigkeiten, obwohl man eigentlich kompetent ist.
Das heißt, man hält sich für einen Hochstapler oder eine Hochstaplerin.
Genau, und daher kommt, daher kommt der Name, genau. Man denkt eigentlich, ist man gar nicht so gut und man muss sich total anstrengen, damit man nicht auffliegt als BetrügerInnen oder als Hochstapler und so weiter.
Weil alle anderen sind natürlich gut in ihren Jobs und man selber ist so der Ausreißer oder die Ausreißerin, die es nicht so gut kann.
Dieses Gefühl haben viele und das kommt eben bei so hochkompetenten Leuten häufig vor. Was ja irgendwie auch Sinn macht, ne? Weil wenn man nicht selber hochkompetent ist und Selbstzweifel hat, also wenn man irgendwas nicht so gut kann und Selbstzweifel hat, dann sind die Selbstzweifel ja vielleicht auch ein bisschen berechtigt. Also deswegen muss man natürlich irgendwas können, damit die Selbstzweifel unberechtigt sein können.
Ah, so. Verstehe.
Ja, und erst dann ist es natürlich das Imposter-Syndrom. Also Imposter-Syndrom wirklich nur, wenn ihr irgendwas gut seid eigentlich, aber ihr habt trotzdem Selbstzweifel. Und diese Selbstzweifel sind nicht gerechtfertigt.
Also nicht, wenn ich jetzt denke, oh, ich kann aber gar nicht so gut auf 100 Meter kraulen oder so.
Genau, ich bin jetzt nicht so schnell. Kannst du das?
Ich kann gar nicht kraulen eigentlich.
Dann ist es eine kein halbe Imposter-Syndrom.
Bahn. Genau, dann ist es kein Imposter-Syndrom.
Genau, aber zum Beispiel, wenn du einen Podcast anfängst und du hast ja Moderationserfahrung, du hast ja viel moderiert und du hast auch Interviews durchgeführt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man das schon irgendwie gewuppt kriegt. Und
ja,
so, deswegen
wahrscheinlich
ist das vielleicht dann eher Imposter-Syndrom. Und bei mir war es auch so, dass ich schon so ähnliche Sachen gemacht habe und auch schon Leute interviewt habe und so. Und wir konnten eigentlich davon ausgehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. So.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Genau.
Haben wir aber nicht.
Haben wir nicht. So, und das heißt, wenn man irgendwie was, wenn man Erfolg hat, dann sagt man nicht, ah, das ist ja, dass ich so toll bin. Ne? Man sagt nicht, ah, ich kann das einfach besonders gut, deswegen habe ich diesen Erfolg, sondern man sagt, ah, das war jetzt Glück. Oder mir haben ja andere geholfen. Oder die Umstände waren einfach total gut. Oder ich bin nur hier wegen irgendeiner Quote oder so.
Also nicht nur, dass man selber denkt, boah, ich bin eine Hochstaplerin oder ich fliege bald auf, sondern auch, wenn man dann mal Erfolg hat, dass man dann auch denkt, boah, das war jetzt nur Glück. Da habe ich jetzt, andere Leute haben mir geholfen, dass ich das schaffe und so.
Genau.
Okay.
Man hat nämlich ja meistens Erfolg. Also man hat diese Erfolge, aber man erkennt sie nicht an. Also man schiebt es immer auf irgendwelche äußeren Umstände und nicht darauf, dass man tatsächlich gut ist.
Man baut sich sozusagen wie so eine Welt, kann man das so sagen? Man baut sich so eine Welt, wo man immer
Man findet immer irgendeine Erklärung dafür, außer dass man tatsächlich einfach gut ist in dem, was man macht.
Okay, man versucht das auszublenden, diese Antwort, die eigentlich die naheliegendste Antwort ist, dass man es kann.
Die einem am besten tun würde.
Ja,
stimmt. Das ist eigentlich total gut für den Selbstwert. Wir ziehen ja sehr viel Selbstwert aus unseren Fähigkeiten, aus unseren Leistungen. Und es ist den meisten Menschen total wichtig, dass wir irgendwie kompetent sind und dass wir das nicht nur von uns selbst denken, sondern dass auch andere uns für kompetent halten. Aber wenn wir immer Erfolge abtun als Glück oder äußere Umstände oder was auch immer, dann lassen wir das ja gar nicht zu, dass wir unseren Selbstwert dadurch stärken können.
Ja.
Und genauso ist es, wenn wir dann aber einen Misserfolg haben, dann ist es ja eigentlich eher für den Selbstwert gut, wenn wir sagen, ah, das war jetzt Pech oder naja, das waren noch ganz schlechte Umstände oder so.
Ist nicht so gut gelaufen.
Ich habe zu spät Bescheid bekommen. Da war irgendeine Deadline, da habe ich zu spät Bescheid bekommen. Das kann man ja gar nicht schaffen, etc.
Mhm.
Was aber Leute, die das Imposter-Syndrom haben, machen, ist, sie sagen, aha, da ist der Beweis dafür, dass ich eigentlich gar nicht gut bin.
Okay.
Irgendein Misserfolg wird sofort auf das eigene Unvermögen geschoben.
Okay.
Also ich bin nicht gut. Logischerweise habe ich dann Misserfolge.
Da ist man sehr hart zu sich selber einfach.
Genau. Beides tut natürlich nicht gut.
Ja.
So. Das Imposter-Syndrom ist aber offiziell keine Krankheit. Das heißt, das steht in keinem Diagnosemanual drin. Trotzdem ist es, und das ist eigentlich auch ein Grund dafür, warum man das häufig gar nicht so nennt in der Fachwelt.
Weil ein Syndrom ist eine Krankheit, oder? Ich weiß nicht so genau, was ein Syndrom ist.
Ein Syndrom ist assoziiert, also es ist irgendwie, es hat irgendwie was mit Krankheit zu tun. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie, das ist, wie soll ich sagen, es ist ein Begriff, der häufig in der Medizin für Krankheiten verwendet wird. Nicht immer, das ist ein bisschen komplizierter, aber es hat auf jeden Fall irgendwie so das Geschmäckle von Krankheit.
Aha, ja.
Und ein Syndrom ist eine Kombination aus Symptomen, die gemeinsam auftreten.
Okay.
Also verschiedene. Verstehe. Dinge zum Beispiel, ich schiebe Erfolge immer auf äußere Umstände, also bestimmte Gedankenmuster, die man hat, geringer Selbstwert, alles so einzelne Symptome oder so Angstzustände vor irgendwelchen Abgaben, was auch immer, alles einzelne Symptome und zusammen ergeben sie dann das Syndrom. Das ist so die Idee. Und weil es aber offiziell keine Krankheit ist, lehnen viele diesen Begriff ab und sagen, man müsste es eigentlich Imposter-Phänomen nennen.
Oder Hochstapler-Phänomen.
Oder Hochstapler-Phänomen.
Okay.
Oder man müsste es Imposter-Selbstkonzept oder Hochstapler-Selbstkonzept nennen. So. Also die stören sich an diesem Syndrombegriff.
Okay.
Tatsächlich hängt es aber zusammen mit Depressionen und Angststörungen. Also Depressionen und Angststörungen sind ja offizielle Diagnosen. Das sind psychische Störungen oder Krankheiten oder Probleme, je nachdem, welchen Begriff man verwenden möchte. Und das hängt zusammen. Also wenn du häufig Angst hast, ein Hochstapler, eine Hochstaplerin zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du depressive Symptome hast, dass du Angststörungen hast und so weiter. Also alle diese Dinge, alle diese Phänomene gehen einher mit einem mangelnden Selbstvertrauen, Niedergeschlagenheit und auch so Frustration. Man hat häufig auch total hohe Standards und so hohe Ansprüche an sich selbst, die man dann gar nicht erreichen kann.
Ja, dass man denkt, wenn man dann mal Erfolg hat, das kann gar nicht ich gewesen sein.
Genau.
Okay.
Ja. Und es ist so ein bisschen umstritten, ob es ein Persönlichkeitsmerkmal ist, also so eine feste Eigenschaft, die jemand hat, weil Persönlichkeitsmerkmale sind eigentlich relativ stabil, so über die Zeit hinweg. Also wenn du jetzt eher extravertiert bist, also eher so outgoing, eher so gesellig und so, dann wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben schon eher extrovertiert sein. Das ist nicht so, dass das total variiert
so. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal,
genau.
Extrovertiert zu sein.
Genau. Oder deine Offenheit für neue Erfahrungen.
Mhm.
Also wenn du irgendwie total Bock hast auf so neue Gedankenspiele, irgendwelche philosophischen Unterhaltungen oder Kunst, irgendwie da total spirituelle Erfahrungen, irgendwie einfach offen bist für Neues.
Mhm.
Das wird wahrscheinlich dein Leben lang so ähnlich sein.
Okay.
Das ist nicht so, dass du jetzt auf einmal super konventionell wirst und denkst, ich will jetzt nur noch meine Routine, ich will nur noch meine Ruhe. So.
Ja, okay.
Das ist mit Persönlichkeitsmerkmalen gemeint, die sind relativ stabil und dieses Imposter-Syndrom oder Phänomen ist eben nicht so stabil. Das kommt eher so in Phasen. Mal hat man es unter bestimmten Umständen, vielleicht ist gerade irgendeine Situation, die extrem stresst, mal hat man es nicht. Und es gibt natürlich auch Leute, die es regelmäßig haben. Deswegen ist es umstritten, ob es ein eigenes Persönlichkeitsmerkmal ist oder nicht.
Okay.
Oder ob es eher einfach ein Gefühlszustand ist, den manche Leute häufiger haben, andere seltener, abhängig von ihren eigenen Erfahrungen, abhängig von der jeweiligen Situation und so weiter.
Ja, wenn man einen Job hat, der das herausfordert, dann, also man kann ja auch Jobs haben, in denen man nicht in solche Situationen reingebracht wird wahrscheinlich.
Total,
oder?
Voll. Ich weiß nicht, also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich sehr schnell Bock auf was Neues. Also ich habe sehr schnell Bock auf eine neue Herausforderung.
Mhm.
Das bringt mich aber regelmäßig in Situationen, in denen ich Angst habe, dass ich das eigentlich gar nicht kann.
Mhm.
Und häufig merke ich aber, dass ich es kann. Und trotzdem habe ich diese, also ich weiß eigentlich, du kannst es, aber trotzdem habe ich diese Ängste. Oder ich habe so hohe Standards. Erste Moderationsjobs und ich denke, ich muss es sofort perfekt machen. Und nicht einfach nur gut, nicht einfach nur.
Und diese Ansprüche teilt wahrscheinlich niemand.
Niemand hat diese Ansprüche.
Also niemand hat diese Ansprüche an dich. Ja,
genau.
Also die denken natürlich, du machst das gut, weil sonst würde man dich nicht fragen und dich engagieren. Aber das ist ja klar, dass wenn du das erste Mal was moderierst, dass es dann nicht perfekt ist. Aber du bist dann eher so, wow, ich habe mich einmal versprochen. Ich habe einmal M gesagt. Und
dann denkt jemand, oh Gott, der kann es gar nicht.
Ja.
Der kann es ja gar nicht.
Aber das denkt halt niemand,
glaube ich. Das weiß ich eigentlich, aber trotzdem habe ich es regelmäßig auch.
Ja.
Oder als ich bei Quarks angefangen habe, ohne so große, also ohne extrem viel journalistische Vorerfahrung. Ne?
Mhm.
Da wusste ich auch nur, ich kann irgendwie recherchieren und ich kann schreiben. Aber ich wusste nicht, reicht das jetzt? Oder fliege ich einfach irgendwann auf als so ein Typ, der da so reingerutscht ist?
Aber es ist schon cool, dass du dich dann trotzdem traust, das zu machen. Weil es gibt bestimmt auch Leute, bei denen dieses Gefühl so stark ist, dass es sie davon abhält, das auszuprobieren.
Ja, da habe ich Glück, dass das Bedürfnis häufig so hoch, so stark ist, dass ich es machen möchte unbedingt, dass ich es machen muss.
Hohes Sendungsbedürfnis.
Ja.
Bitte? Hohes Sendungsbedürfnis.
Nee, ich habe einfach dann Spaß an den Sachen, dann will ich sie unbedingt machen.
Ja.
Und ich habe auch dann wieder den Anspruch, das zu schaffen. Das ist auch wieder so ein hoher Anspruch.
An dich selber wieder, ja.
Ja, genau. In welchen Situationen kennst du das sonst noch so?
Ich kenne es vor allen Dingen aus der Uni eigentlich mehr, weil ich finde auch bei den Sachen, die wir so machen jetzt mit Moderation und so, ist es auch immer sehr schwer messbar zu sagen, was ist ein Erfolg und was nicht. Also außer natürlich, man kriegt jetzt irgendwie diesen neuen Moderationsjob oder man das Video, was man geschrieben hat, hat halt so und so viele Likes und so viele Views. Und so.
Ja.
Das sind natürlich schon so messbare Größen, aber ich finde, sonst ist es, da sind auch so viele andere Faktoren davon abhängig, dass ich da irgendwie nicht so das krasse Gefühl habe von Imposter-Syndrom, weil ich denke mir so, niemand weiß genau, was er tut tut.
Und das ist ja schon, da kommen wir dann nachher auch noch zu, ein voll guter Tipp, sich das zu vergegenwärtigen.
Ja, ja. Also ich kenne es eher so aus der Uni und vor allen Dingen aus der Doktorarbeit so am Anfang, wo ich so, aber da muss ich auch sagen, da kannte ich natürlich am Anfang von der Doktorarbeit, hatte ich ja noch keinen Plan.
Ja.
Da stehe ich da im Labor und war so, ich mache jetzt mal diese Hochspannungsquelle direkt ans Oszilloskop, wo ich dann gar nicht wusste, dann ist das Oszilloskop danach wahrscheinlich kaputt.
Ja.
Aber das mache ich dann halt einmal und dann ist es auch, mache ich es auch nie wieder so.
Ja.
Aber das war natürlich am Anfang schon schwierig. Und ich dachte dann auch damals so, irgendwann fällt es allen auf, dass ich gar nicht so gut bin und das gar nicht so gut kann und dass ich nicht schlau genug bin. Und ja.
Es ist eigentlich eine typische Reaktion auf eine neue Situation, die man eben noch nicht kennt. Wenn es dann trotzdem bleibt, obwohl man die ganze Zeit die Erfahrung macht, ich kann es.
Also ich finde es auch, glaube ich, fast gruselig, wenn jemand irgendwas Neues macht und dann gar nicht das hat, oder?
Ja, voll. So wie Friedrich Merz zum Beispiel. Nee, Bundeskanzler kann ich.
Kann ich
gar nicht. Habe noch kein Regierungsamt inne gehabt. Bundeskanzler mache ich.
Das ist gar kein Problem. Das moderiere ich dir weg.
Kanzler ich dir weg.
Einmal schon weggekanzelt.
Genau, also das ist dann eigentlich so nicht wirklich Imposter-Syndrom, ne? Wenn du einfach noch gar keinen Hinweis darauf hast, ob du es kannst oder nicht.
Ja.
Wenn es dann bleibt, obwohl eigentlich alles dafür spricht, dass du es kannst, du hast einen Erfolg nach dem anderen und trotzdem denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, eigentlich kann ich es ja gar nicht und die anderen werden es irgendwann erfahren, dann ist es Imposter-Syndrom.
Ja.
Tatsächlich ist das ziemlich häufig.
Schätz mal, die Frage steht im Pad vor mir. ich würde sagen, zwischen 9% und 82% aller.
Gut geschätzt. Tatsächlich sind es sehr, sehr viele Leute, die diese Gefühle kennen, die das Imposter-Syndrom kennen, nämlich zwischen 9% und 82% aller Befragten.
Das ist aber so eine starke Varianz.
Ja,
also
Varianz
9% und 82%. Ja, eine starke Verteilung. Ja.
Extrem.
Extrem.
Also ein extrem großer Unterschied zwischen 9% und 82%. Eine 9 ist nur jeder Zehnte und 82% ist dann eine sehr, sehr große Mehrheit.
Ja.
Das kommt dadurch.
Danke, dass du es nochmal erklärt hast, was 9% heißt.
Ich wollte mal ein bisschen greifbarer
machen. Ja, das stimmt, ja.
Also. Man denkt sich so, what? Wieso sind die Zahlen so unterschiedlich? Was ist das für ein Quatsch?
Ja.
So, und das liegt ein bisschen daran, dass es sehr darauf ankommt, welchen Fragebogen man verwendet. Also in der Psychologie erfassen wir ja sehr viel mit Fragebögen. Du bekommst also eine Reihe von Statements. Irgendwie, ich habe häufig Angst, als Betrüger aufzufallen. oder ja. entlarvt zu werden. Dann kreuze ich an, 1 bis 7 Stimme gar nicht zu bis Stimme voll und ganz zu. Und ja. daraus errechnet sich dann irgendwie so ein Wert. Und das ist dann dein Wert auf der Imposter-Syndrom-Skala. Mhm. Und je nachdem, welchen Fragebögen man benutzt, es gibt ganz unterschiedliche, kommen da unterschiedliche Werte raus. Mhm. Und dazu kommt noch, dass man ja bei diesem Phänomen sagen muss oder irgendwo festlegen muss, ab wann ist es denn das Imposter-Syndrom? Ab welchem Wert von 100 oder so sage ich Imposter-Syndrom? Ab 50 ja. oder ab 70 oder ab 30? Ab wann ist es das? Und je nachdem, wo man diese Grenze legt, das ist auch ein bisschen umstritten in der Fachwelt, kommen da halt unterschiedliche Zahlen raus. Okay. Lege ich die Grenze weiter unten, sind es mehr. Lege ich die Grenze weiter oben hin, sind es weniger. Das nochmal wirklich so, ne? Verrückt. Kommt aber eben durch die Erfassung, wie man das so misst, zustande. Was aber alle diese Studien ja gemeinsam haben, ist, dass sie das Imposter-Syndrom identifiziert haben. Also es gab es in den Stichproben. Das heißt, es ist irgendwie so ein Ding, was mindestens mal 9% ab und zu mal haben.
Ja, tendenziell so, also wahrscheinlich mehr.
Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich nicht 82%, aber wahrscheinlich irgendwo ist dazwischen.
Ja.
Und das ist ja schon eine ganze Menge.
Das ist schon sehr viel. Also jede 10. Person ist ja schon krass.
Das tut vielleicht gut, falls ihr das auch kennt, solche Gefühle. Ihr seid damit nicht allein. Das haben sehr, sehr viele Leute. Man denkt ja häufig, mit sowas ist man ganz alleine, weil über sowas häufig auch nicht gesprochen wird. Und deswegen so mal, ihr seid nicht allein.
Hier sind schon mal 2 ganz große HochstaplerInnen, machen diesen Podcast.
Wobei ich das schon mehr habe, habe ich so rausgehört als du.
Ich habe auch das Gefühl, aber es wundert mich, ehrlich gesagt.
Das wundert mich, weil ich so extrem kompetent bin.
Weil du einfach alles so unfassbar gut machst.
Ja, genau. Bei mir schwankt das aber auch. Manchmal finde ich, denke ich schon auch so, das hast du aber wirklich gut gemacht. So, und wenn man sich jetzt, wenn ihr das jetzt so YouTubet, also wenn ihr es bei YouTube sucht oder irgendwie irgendwelche so Online-Artikel darüber lest, dann werdet ihr sehen, häufig geht es dann so drum, was ist es, wie viele Leute haben es und was kann man dagegen tun. Mhm. Und meistens ist dieser, was kann man dagegen tun, Teil, ja, läuft so ein bisschen darauf hinaus, ja, da musst du an deinem Selbstwert arbeiten, da musst du halt ein bisschen lernen, Erfolge zu feiern, alle kochen doch nur mit Wasser,
Diese Plattitüden so ein bisschen.
Ja. Genau. Und es wird also so dargestellt, als wäre es ein rein individuelles Problem. Also als wäre das halt etwas, was manche Leute haben und diese Leute sollen dann daran arbeiten.
Alleine.
Ganz allein. Ja, natürlich gerne selber. Auch mit anderen, auch in Therapie, wenn es wirklich schlimm ist, so wenn man sehr darunter leidet.
Ja.
Aber es ist so dein Problem, du arbeitest daran. Mhm. Und wir werden jetzt gleich uns mal anschauen, ist das denn fair? Weil wenn man sich so anguckt, wer betroffen ist, dann fällt einem auf, dass nicht alle Leute oder alle Gruppen in der Gesellschaft gleich häufig betroffen sind.
Ah, okay.
Wer zum Beispiel häufiger betroffen ist, sind Frauen. Also Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Der Unterschied ist nicht groß, nicht riesig. Es gibt ungefähr so die Hälfte der Studien, die einen Effekt finden. Also die finden, dass Frauen häufiger betroffen sind. Und dann die andere Hälfte findet keinen Effekt.
Okay, also bei der anderen Hälfte der Studien macht es keinen Unterschied.
Genau, aber es ist dann eigentlich nie so, dass Männer häufiger betroffen sind. Das würde sich ja sonst vielleicht so ein bisschen ausgleichen, aber das scheint nicht so zu sein. Entweder es gibt halt keinen oder Frauen sind häufiger betroffen.
Okay.
Was dafür spricht, dass es schon insgesamt einen kleinen Effekt gibt. Der ist nicht riesig. Wir kommen auch gleich noch dazu, dass es vielleicht so ein bisschen drauf ankommt, in welchem Bereich man so tätig ist. Dieses Phänomen ist auch das erste Mal bei Frauen beobachtet worden in den 70ern. Da hat eine Forscherin, eine Psychologin, die auch Psychotherapeutin war, Studien durchgeführt mit hochkompetenten Frauen und hat gemerkt, die sind ja super kompetent, die haben super viel Expertise, die haben teilweise Doktortitel, die kennen sich gut aus, die sind extrem erfolgreich erfolgreich und trotzdem zweifeln die ganze Zeit an sich selbst.
Okay.
Das ist ja irgendwie verrückt erstmal.
Das ist, ja.
Wie kann das denn sein?
Ja.
Und dann hat sie das eben so untersucht und dann Imposter-Phänomen genannt und dann so einen Fragebogen erstellt, mit dem man das erfassen kann. Das ist auch immer noch der Fragebogen, der heute am häufigsten zum Einsatz kommt.
Also diese Frau hat den Terminus Imposter-Syndrom
Den Terminus. Und das war, um sie nochmal, den Namen nochmal zu droppen, Pauline Rose Clance. Und nach ihr ist auch die Skala benannt. Das ist nämlich die Clance Imposter Phenomenon Scale. Und sie hat also diesen Begriff geprägt und super viel dazu geforscht. Mhm. Und sie hat sich dann gefragt, wie kann das denn zustande kommen? Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, aber was ihr so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass Frauen häufig verinnerlicht haben, dass sie ja gar nicht so klug sein können. Sie können ja gar nicht so klug sein, weil klug sein, das ist ja auch schon eine Weile her, ist ja was, was Männer sind. Männer sind ja klug.
Das war in den 70ern.
Das war in den 70ern, ja. Genau. Und das sind ja aber dann ja Frauen, die waren ja dann da schon wahrscheinlich irgendwie über 30. Das heißt, die wurden geboren so in den vielleicht 40ern oder so.
Ja,
verstehe. Da muss man dann immer muss man sich immer vorstellen. Wenn ihr jetzt an Leute denkt, die in den 40ern geboren sind, das sind ja dann so unsere Omas und Opas. Meine sind noch ein bisschen älter, aber so, das sind wirklich jetzt alte Leute.
Ja.
Die haben natürlich noch ein ganz anderes Gesellschaft oder die haben auch ganz anderes Rollenverständnis als wir heute, auch wenn wir heute diese Probleme immer noch haben, vielleicht nicht mehr ganz so stark.
Ja.
Aber die haben das vielleicht noch so richtig verinnerlicht. So, Männer sind schlau und Frauen sind die Sozialen.
Genau, die kümmern sich um die Kinder,
genau,
um den Haushalt.
Und wenn du dann aber erfolgreich bist, dann brauchst du ja irgendeine Erklärung dafür, dass du erfolgreich bist.
Dass du auf einmal jetzt erfolgreich bist, genau, obwohl du eine Frau bist.
Ja, das kann ja nicht sein. Ich bin ja eine Frau, ich habe Erfolg. Hä? Das weiß sich ja.
Ja.
Also muss ich jemand sein, der sich das irgendwie erschlichen hat, der da irgendwie oder der eigentlich oder gar Glück nicht so hatte. Fähig ist und sich extrem gut vorbereiten kann. Und ohne das würde man, die anderen machen ganz wenig, ich mache ganz viel, um das, um da irgendwie mithalten zu können.
Ja.
So. Und so kann man das bei Frauen zum Beispiel, oder konnte, hat sie dann so, dass sich erklärt, dass es macht irgendwie Sinn. Es kann nur an den äußeren Umständen liegen. Ich kann ja nicht wirklich intelligent sein, ich bin ja eine Frau.
Mhm.
So. Also ganz plakativ ausgedrückt ist das so eins der Probleme gewesen. Und das kann man sich schon vorstellen, finde ich. Das kann man sich auch, finde ich, heute noch vorstellen, dass es Frauen vor allem in so traditionell männerdominierten Berufen so geht. Die sind dann irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, kannst du da aus eigener Erfahrung sprechen? In Physik sind es ja wenige Frauen, oder?
In Physik sind es wenige Frauen, ja.
Aber du hast ja zum Glück nicht so Selbstzweifel, obwohl im Studium meinst du schon.
Im Studium schon.
Aber also, das ist dann weniger bezogen aufs Geschlecht, oder? Oder doch?
Das ist schwierig. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
Ja, wir gehen hier im Podcast richtig tief rein.
Wir gehen richtig tief.
Wir brechen alte Wunden auf.
Also es ist halt immer die Frage, kommt es daher, dass ich nicht aus einer akademischen Familie komme?
Ja,
weil das ist auch...
Auch ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, also deswegen... Also oft, wenn es so im Studium war, war es, glaube ich, bei mir eher so, boah, ich weiß das alles nicht, ich kenne das alles nicht, weil diese Leute haben das praktisch mit der Muttermilch aufgesogen, wie man E-Learning ausfüllt und wie man irgendwie Kurse bucht.
Ja.
Und das wusste ich alles nicht. Und da habe ich dann immer gedacht, ah, irgendwann fliegt das auf, dass ich das hier alles gar nicht weiß und nicht kenne.
Ja, ja, voll.
Ich glaube dann schon irgendwann war es dann auch, hing es dann auch mit meinem Geschlecht zusammen, also dass ich eine Frau bin. Vor allen Dingen, weil ich auch oft mir das wiedergespiegelt wurde,
ja,
so wenn jetzt irgendwelche anderen Professoren, also von meinem Professor gar nicht, von meinem Betreuer wirklich gar nicht, 0, gar nicht. Aber von anderen Professoren, da muss ich nicht gendern, die zu Besuch kamen, die dann, wenn ich im Labor war und ich denen eine Laborführung geben sollte, dann gesagt haben, sollen wir warten, bis dein Kollege kommt, der die Laborführung dann machen kann.
Boah.
Ja.
Ekelhaft.
Eklig, ne? Ja. Und dann war ich so, ich bin hier Senior Scientist. Also das heißt, ich bin hier die älteste PhD, also die älteste Doktorandin an diesem Experiment. Das heißt, niemand weiß so viel über dieses Experiment gerade wie ich.
Ja, ja, ja.
Aber
ja,
trotzdem denken die dann natürlich, ich mache nur einen Master oder Bachelor oder ich habe keine Ahnung oder so, ja. Also ich meine, selbst im Master hätte ich den ja im Masterstudium hätte ich den Laborführung geben können. Also sowas hat das auf jeden Fall nicht unterstützt, muss ich sagen.
Ja, voll.
Hat eher mein Imposter-Syndrom gefüttert.
Ja, genau. Also es ist vielleicht... Vielleicht ist es auch nicht der Ursprung, aber es füttert das auf jeden Fall. Wenn du den Eindruck kriegst, irgendwie du wirst hier nicht ernst genommen, du wirst nicht anerkannt, so wie alle anderen auch, dann kann das natürlich solche Gefühle verstärken. Dafür, dass das oder zum Teil zumindest ein gesellschaftliches Problem ist, dafür spricht auch, dass andere Gruppen, zum Beispiel marginalisierte Gruppen, also zum Beispiel nicht weiße Menschen, auch häufiger vom Imposter-Syndrom betroffen sind. Und da sind die Zahlen eindeutiger noch.
Eindeutiger als beim Unterschied Mann-Frau.
Genau.
Okay.
Vielleicht liegt das auch daran, dass es meistens von diesen Gruppen noch weniger prozentual gibt. Das kann sein, dass man also noch häufiger so die einzige Person in irgendeinem, also ich bin jetzt irgendwie die einzige nicht weiße Person in einer komplett weißen Arbeitsgruppe oder so.
Ja.
Genau. Und da kommt das eben auch häufiger vor und das kann man sich ja auch erklären, ne? Es gibt ja auch über nicht weiße Menschen so Vorurteile, dass sie weniger intelligent sind. Die sind immer noch leider verbreitet, solche Vorurteile, dass sie faul sind und so weiter. Solche Stereotype, solche Vorurteile halten sich bei manchen Menschen leider. Und wenn sie nicht bewusst da sind, dann kann es trotzdem sein, dass man sie irgendwie unbewusst so vermittelt.
Aber ich denke auch, selbst ohne diese Vorurteile einfach zu, also sagen wir mal, du bist die einzige nicht weiße Person in einer Arbeitsgruppe, in der Physikarbeitsgruppe, denkst du dir auch so, warum sind keine anderen nicht weißen Leute hier? Das muss daran, also warum bin ich hier und keine anderen nicht weißen Leute? Das muss daran liegen, dass ich besonders viel Glück hatte.
Oder es irgendwie, dass es für die Quote ist oder für irgendwas.
Ja.
Und dass es nicht an den eigenen Fähigkeiten liegen kann.
Ja, ist schlimm.
Sonst wären ja mehr hier oder so. Solche Gedanken kann man ja haben. Das ist eigentlich so eine Dynamik, die ja häufig sowohl Frauen als auch eben Mitglieder von marginalisierten Gruppen betrifft. Ne? Es gibt einfach in bestimmten Berufen, gerade ab einer bestimmten Hierarchieebene, ab einer gewissen Seniorität, gibt es einfach weniger Frauen und weniger nicht weiße Menschen. Nicht weiße Menschen gibt es schon eh weniger, meistens in Deutschland zumindest. Aber es wird halt noch weniger dann so nach oben.
Ja.
Und dadurch hat man dann weniger Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Ich finde ein krasses Beispiel ist, es gibt eine Studie, die hat gezeigt, wenn du als nicht weiße Person in den USA an einer Uni studierst, Medizin studierst in dem Fall, die so mehrheitlich weiß ist.
Wo mehrheitlich weiße Menschen studieren.
Dann hast du eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, das Imposter-Syndrom zu haben, als wenn du an einer traditionell in Anführungsstrichen schwarzen Uni arbeitest. Also an einer Uni in den USA gibt es das ja, dass es so Unis gibt, an denen es einen größeren Anteil von nicht weißen Menschen gibt. Mhm. Einfach so traditionell gibt es schon eine Weile und ist auch irgendwie so ein Merkmal dieser Uni, das ist für die besonders wichtig, darauf zu achten.
Ja.
Das heißt, wenn du in einem Umfeld arbeitest, in dem alle weiß sind und du selber nicht, dann steigt dein Risiko extrem.
Ja, um Faktor 3. Krass.
Das ist krass, finde ich.
Das ist echt viel.
So, und dann ist es leider immer noch so, dass Menschen aus, die zu marginalisierten Gruppen gehören, immer noch schlechter bezahlt werden. Dass sie zum Beispiel, das ist auch, ich weiß nicht, ob du es auch aus eigener Erfahrung, also gerade sprach ja schon so ein bisschen dafür, Frauen und nicht weiße Angestellte werden seltener um Rat gefragt, also und auch seltener mit einbezogenen, arbeitsbezogene Diskussionen. Mhm. Sowas passiert vielleicht häufig gar nicht bewusst oder beabsichtigt, aber es ist einfach so drin in den Köpfen.
Ja, ja.
Und sowas kann natürlich dann entweder direkt durch wirklich Diskriminierung oder indirekt durch so das Nichtfragen dazu führen, dass man sich einfach nicht dazugehörig fühlt. Man fühlt sich weniger wertvoll kommt sich weniger wertvoll als andere Angestellte vor. Und das kann solche Gefühle verstärken, wenn nicht auslösen. Und deswegen ist es eben für manche Gruppen schwerer, stolz zu sein auf die eigenen Leistungen als für andere.
Das klingt jetzt nicht wirklich nach einem individuellen Problem, wenn du es da so erzählst.
Es wird also zumindest zum Teil verstärkt durch gewisse gesellschaftliche Bedingungen. Mhm. Die machen es manchen Gruppen schwerer. Das heißt, es ist zumindest zum Teil so, dass das Imposter-Syndrom ein gesellschaftliches Problem ist und nicht nur ein individuelles.
Ja.
Und dann ist es total unfair, einfach zu sagen, ja, du musst ja einfach ein bisschen an dich glauben, du musst einfach nur ein bisschen selbstbewusster werden und so. Guck mal, die anderen hier, die machen das doch auch alle so.
Ne? Die kriegen das alle hin.
Dann kriegst du das bestimmt auch hin.
Ja.
Anstatt anzuerkennen, dass es für manche Gruppen schwerer ist.
Ja.
Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass es kein individuelles Problem ist oder sein kann. Weil es gibt ja in den Studien auch immer sehr viele Männer, die das haben. Es gibt sehr viele
weiße Männer.
Auch weiße Männer, die das haben. Also es gibt einfach, dieses kommt einfach häufig vor. Du kannst das auch aus anderen Gründen haben. Aber dass Frauen und nicht weiße Menschen häufiger betroffen sind, das spricht eben dafür, dass es nicht nur ein individuelles Problem ist, sondern dass es manche Gruppen schwerer haben.
Dass es ein strukturelles Problem
ist. Und dass es wichtig ist, diese Bedingungen zu verbessern.
Ja.
Damit nicht Leute unfaire Startbedingungen haben und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Imposter-Syndrom zu bekommen.
Ja.
So, Plädoyer zu Ende.
Sehr schön, das hast du gut gesagt.
Und es ist wirklich, glaube ich, wichtig. Also ich glaube, es kann wirklich entlasten, wenn man das mal hört. Erstens, dass man nicht alleine ist, dass sehr viele Leute das haben. Und zweitens, dass man nicht selber auch noch das Problem ist, weil das ist ja häufig hält man sich ja eh schon für ein Problem und denkt dann auch noch, und jetzt muss ich auch noch das komplett selber hinkriegen, weil ich bin ja irgendwie selber schuld dran. Ich krieg's ja irgendwie nicht anders hin. Ich weiß vielleicht schon, das ist das Imposter-Syndrom, aber ich krieg's trotzdem nicht hin. Es ist eben nur zum Teil ein individuelles Problem. Vielleicht kann das auch entlasten.
Ja.
Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, wenn man noch nie darüber gesprochen hat, einfach auch mal mit anderen zu sprechen darüber.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in eurem Umkreis das auch hat, ist schon sehr, sehr hoch. Wir haben ja gesagt 9 bis 82%. Also
einfach mal mit 10 Leute fragen und bei allem werdet ihr
fündig. Genau. Ja, und auch zu sich selber nicht so hart sein. Ich meine, das ist ja sowieso so ein bisschen eine Möglichkeit, das ein bisschen zu reduzieren, glaube ich, den Effekt vom Imposter-Syndrom, zu sich selber einfach nicht so streng zu sein. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig, ist immer einfach gesagt, aber ja.
Vielleicht auch einfach mal darauf zu vertrauen, dass wenn andere sagen, dass man was gut gemacht hat, dass man das dann gut gemacht hat.
Genau.
So. Ja. Und selbst wenn man auch ein bisschen Glück hatte dabei, ist das auch okay, dann hat man es immer noch gut gemacht.
So. Ja, genau. Ja.
Ja. Und wenn andere zufrieden sind, dann ist es vielleicht auch einfach okay.
Ja, und vor allen Dingen, wenn Freunde einem sagen, dass man das gut kann und so, dann dem kann man ja glauben.
Ja.
Man würde die auch nicht anlügen.
Total. Und ich möchte dir jetzt nochmal sagen, dass du das wirklich gut gemacht hast, diesen Podcast.
Danke. Auch wenn ich heute so super müde bin.
Ich glaube, man hat es nicht gemerkt.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Also ich habe es nicht gemerkt.
Sehr gut, ja. Jan, du machst es auch hervorragend übrigens.
Dankeschön.
Vielen Dank, Jan, dass du uns vom Imposter-Syndrom erzählt hast. Ich hatte tatsächlich schon mal davon gehört vorher, aber es ist schon interessant, das nochmal so zu hören, auch dass es strukturelle Hintergründe hat. Das fände ich sehr interessant. Vielen, vielen Dank auch euch fürs Zuhören bei dieser Folge. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ganz, ganz wichtig, bitte gebt uns doch eine Bewertung. Das wäre so hilfreich für uns. Also da würden wir uns tierisch drüber freuen, Jan und ich. Wir gucken dauernd in die Statistik rein. Wir sehen das sofort, wenn ihr das macht.
Ich habe zum Glück nicht das Passwort für die Statistik, sonst würde ich da die ganze Zeit reingucken.
Ja, also ich sehe es.
Ja, aber Lisa ist entspannter damit, das ist gut.
Genau, ich kann damit besser umgehen, ja. Mit der Macht. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, von unserem Podcast, der Social-Media-Kanal, aber auch von uns beiden. Ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an kontakt@wasloswissenschaft.de. Vielen Dank, Jan, und ciao.
Danke dir, tschüss.